Guten Morgen miteinander.
Der Retter für Zeit und Ewigkeit. Wenn wir hier den ersten Text anschauen, auf der Folie, aber sie will nicht wechseln, muss ich höher. Gut, gehen wir wieder eins zurück. Dann liegt es nicht an meinem Alter. Ich weiss, dass nicht mehr Weihnachten ist. Aber dieses Jahr an der Weihnachten hat mich vor allem der Vers wirklich gepackt. Und der Gedanke vom Retter. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das Thema Retter beschäftigt mich immer noch. Für das Ende von diesem Jahr, aber auch für das nächste Jahr. Jesus als unser Retter. Er ist gekommen als Retter und er wirkt immer noch als Retter. Und ganz am Schluss werden wir sehen, dass eine ganz wichtige Rettung uns immer noch bevorsteht. Etwas bei diesem Thema beschäftigt mich auch und liegt mir sehr schwer auf. Warum redet die Bibel vom schmalen und vom breiten Weg? Und der breite Weg führt in die Verlorenheit. Und dort hat es offenbar mehr Menschen drauf. Das tut mir weh. Warum gehen so viel verloren? Warum so viel, wenn ich probiere, ihnen von Jesus etwas zu sagen oder sie einzuladen an die Evangelisation, nimmt das eigentlich nicht so wunder. Man hat nicht das Gefühl, dass man Rettung nötig hat. Und das ist eigentlich schade, denn wir brauchen dringend Rettung. Eigentlich brauchen wir Rettung schon ganz persönlich. Das muss ich für mich selber auch sagen. Wir brauchen einen Retter vor meinem Ego. Wir brauchen einen Retter, der uns bewahrt vor dem Drang, uns selbst zu verwirklichen, weil das in dieser Welt so in wäre. Und wir brauchen einen Retter, der uns rettet zwischen dieser Spanne, die unser Leben drin sich abspielt, zwischen Angst und Übermut. Wir können die verschiedensten Ängste haben. Es gibt Leute, die sind eher ängstlich. Lenkt mein Leben echt, dass ich in den Himmel komme? Habe ich wirklich das Heil ergriffen? Hat Gott mich gern? Oder was bringt das nächste Jahr? Das da ist schon schlimm genug gewesen. Was kommt jetzt noch auf uns zu? Oder man wollte ein neues Auto kaufen. Schon wieder etwas Neues. Mit dem Alten wäre es doch so gut gegangen, das hätte ich jetzt auch verkennt. Man kann vor vielen Sachen ein bisschen Angst haben. Und die anderen sind übermütig. Endlich ein neuer Klaps, der Alte tut es nicht mehr. Mir passiert sowieso nichts. Das Jahr ist gut gegangen, nächstes Jahr wird besser laufen. Wieso auch nicht, ich schaffe das schon. Man kann sehr übermütig sein. Und auf seine eigenen Fähigkeiten abstellen. Aber auch die Welt braucht einen Retter. Die ganze Welt braucht einen Retter und wir wissen alle, der Retter, der die Welt braucht, der heisst nicht Greta. Ist auch nicht einer von den grossen Männern. Ist nicht der Trump, der Putin, der Xi Jinping oder der Bashar al-Assad. Es ist nicht einmal der Boris Jeltsin. Es spielt überhaupt keine Rolle, Boris Johnson, spielt überhaupt keine Rolle, ob England jetzt den Brexit endlich schafft oder nicht. Das rettet England nicht. Ob sie aus der EU gehen oder drinnen bleiben, das spielt fast keine Rolle. Man macht ein riesen Theater drum. Einiges wird besser gehen, das andere schlechter. Aber es rettet sie nicht, die ganze Entscheidung. Wir machen uns so viel Gedanken um Sachen, die es eigentlich nicht der Wert sind. Wir brauchen einen Retter, der uns wieder zur Wahrheit zurückführt. Einer, der uns in die Wahrheit leitet. Weil in dieser Welt ist die Wahrheit verloren gegangen. Und dann suchen wir irgendwo irgendetwas, wo wir vielleicht noch retten könnten. Aber ein Retter kommt schon im Alten Testament vor. An vielen Stellen. Der David hat mal gesagt, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild, und das Horn meines Heils. meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Das, was er da so braun-rötlich geschrieben sieht, wiederholt er genauso im Psalm 18. Den meisten Frauen, nämlich denen, die am Samstag am Morgen abends als Frauen treffen gehen, ist das sehr bekannt, die Worte. Die haben einmal einige Verse gesucht. Was ist Gott für mich? Und man musste Substantiv finden. Eben, Fels, Burg, Retter, Schild, Horn von meinem Heil, Festung, Zuflucht. Und wenn wir uns so überlegen, das kann niemand von uns für einen anderen sein. Kann es nicht einmal für mich sein. Ich bin für mich kein Fels. Ich zittere viel zu schnell, wenn es dann wirklich schlimm wird. Ja, so ein bisschen schlimm, das macht noch nichts, oder? Aber es gibt Sachen, die gehen dort tief. Und dann spürst du, ich brauche einen Fels. Ich bin keinen. Ich brauche Zuflucht. Ja, selber kenne ich. Wenn es eng wird, brauchst du einen, der mächtig ist. Wir brauchen Gott. Und was mir gefällt da drin ist, er ist das Horn meines Heils. Horn als Synonym für Kraft, für Macht. Er hat Kraft, mir das Heil zu schenken, mich wirklich zu retten. Ja, der David hat es erlebt, nicht nur arm zu sein. Bin ich auch elend und arm. Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, säume nicht. Wahrscheinlich könnte jedes da innen jetzt ein Beispiel erzählen, was sich mal elend und arm hat gefühlt. Können wir denn noch sagen? Nicht so schlimm, für mich sorgt der Herr. Der David hat es offenbar können. Nach all diesen Zeiten von der Verfolgung, die der Saul ihn hat umbringen wollte, nachher als König, mit allen Kriegen, die er musste führen, und mit Verfolgungen auch, mit einem Sohn, der ihn hat wollen, auf die Seite stellen, sogar in einem Kampf, in einem Krieg besiegen, umbringen, für selber König zu werden, bin ich auch elend und arm. Für mich sorgt der Herr. Und den zweiten Teil kennen wir sicher ganz gut. He? Du bist meine Hilfe und mein Retter, sagen wir sicher oft. Ich meine es ganz ernst. Aber wie geht's weiter? Mein Gott, säume nicht. Die sehr geistlichen Christen unter uns, sorry, wenn ich das einfach mal so sage, die sagen auch, weisst, Gott kommt nie zu spät. Das tönt sehr geistlich, es ist sehr geistlich und es ist eben auch wahr. Aber in unserem Gefühl tönt es auch ganz anders. Herr, ich brauche dich jetzt. Jetzt brennt es. Hilf mir doch jetzt. Warum lässt die und die Situation andauern? Und mir hat tröstet, dass auch der David sagt, mein Gott, säume nicht. Wir dürfen Gott bitten, dass er doch schnell eingreift. Aber manchmal brauchen wir sehr, sehr viel Geduld, bis Gott eingreift. Und trotzdem stellt er sich vor, als Retter. Er sagt selber von sich, ich bin der Herr, die Gott, der Heilige Israels, die Retter. Ich bin der Herr. Und außer mir gibt es keinen Retter. Wir können nie einen Herren, wo wir eine Rettung finden würden, wenn nicht bei Gott. Auch der Petrus hat das ganz tief empfunden, wo Gott ihn gefragt hat, wo viele Leute von ihm weg sind. Er hat gesagt, und dir, meine Jünger, wollt ihr nicht auch gehen? Und der Petrus hat gesagt, woher sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Bei dir finden wir die Zuflucht, die wir brauchen. Es gibt keinen anderen Gott. Gott sagt selber von sich, ich bin der, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Außer mir kennst du keinen Gott und es gibt keinen Retter als mir allein. Du kannst Retter suchen, wo du willst. Aber du wirst keinen finden, außer mir. Land Ägypten. Ja, das mal eingeben im PC. Haus der Knechtschaft. Macht das einmal. Es ist interessant, was da für Verse vorkommen. Sehr, sehr oft im Zusammenhang mit Ägypten mit dieser Sklaverei, wo sie waren, 200-300 Jahre lang in Ägypten. Sie waren über 400 Jahre dort. Am Anfang ist es noch gut gegangen, aber nachher dann nicht mehr. Und sie haben erlebt, was Knechtschaft heisst. Ja, Knechtschaft. Wir werden eben auch geknechtet. Wir haben auch unser Ägypten in unserem Leben. Manchmal unser Stolz und manchmal das Gegenteil. Das Gefühl von der Wertlosigkeit. Das kann ich knechten. Aber wir sind nicht wertlos. In Gottes Augen sind wir es wert, dass sein Sohn für uns stirbt und uns rettet. Teil empfingen sogar, brauchen extra das Beispiel, die Ehe als eine Knechtschaft. Wird manchmal so locker gesagt. Aber ich kann sagen, die Ehe ist keine Knechtschaft. Die Knechtschaft, die liegt in deinem Charakter und in deinem Temperament, aber nicht in der Ehe. Das ist bei dir, was klemmt. Wir haben manchmal schon einen eckligen Charakter, der macht uns zu arbeiten. Wir haben auch schon gesagt, du kannst auf die schönste Insel, ins schönste Hotel, in Dürst, weiss nicht was. Das Dumme ist nur, du bist selber eben auch dort. Und das macht er zu arbeiten. Ja, wir erleben Knechtschaften, manchmal auch von Gesundheit, von Umständen, von Sachen und brauchen einen Retter, der uns befreit aus Abhängigkeiten von solchen Umständen. Bin ich auch elend und arm, der Herr sorgt für mich. Das sollten wir immer wieder dürfen wissen und uns daran festhalten. Und beim letzten Text aus dem Alten Testament sehen wir etwas ganz Schönes. Der Gott will sich uns offenbaren, er kommt. Er zeigt sich an. Ich komme zu euch. Frohlocke stark, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Eine von diesen Stellen, die für mich zeigt, die Bibel ist von Gott inspiriert. Wenn die Menschen das Buch hätten geschrieben, die hätten es nicht so geschrieben. Ein König kommt, ein Gerechter, ein Retter, und der kommt auf einem Esel. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Stellt euch doch einen römischen Feldherr vor nach einem siegreichen Kampf und jetzt gibt es einen Triumphzug. Könnt ihr euch den auf einem Esel vorstellen? Der kommt auf einem wunderschönen Ross oder in einem Wagen gezogen von vier Ross. Wunderschön, alles gut, aber sicher nicht auf einem Esel. Aber Jesus kommt auf dem Reittier vom armen Mann. Er ist für alle da. Er ist nicht unerreichbar, abgehoben in der Adelsschicht, sondern er ist da für alle erreichbar, demütig. Und darum lesen wir nachher das. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und wir wissen von der Weihnachten her, wie es weitergeht. Und ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Nicht ihr findet dann einen Prinz in dem und dem Palast. Wer käme nicht rein? Aber zu einem Haus und zu einem Krippli kommt jeder. Das ist eine Gnade. Und ich staune wieder über die Exaktheit von diesem Vers. Euch ist heute in der Stadt Davids, dort muss er nämlich kommen, Micha 5,1, wird es vorausgesagt, dass er zu Bethlehem wird geboren werden. Der Retter kommt. Welcher ist Christus? Das ist der Messias, es ist der Ankündiger. Aber es ist auch der Herr. Aber den findet ihr in einem Krippli. Menschen würden so etwas nicht schreiben und nicht erfinden. Du kannst nicht den Retter vor Welt, der Herr von allen Herren, in ein Krippli legen. Das geht doch nicht. Das kann nur Gott. Das kann sonst gar niemand. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn ein Retter kommt. Wenn es einen Retter gibt, dann braucht es auch Verlorene. Menschen müssten einsehen, dass sie einen Retter brauchen, dass wir verloren sind ohne den Retter. Und da gibt es für mich eigentlich drei, vielleicht auch mehr Fragen, aber ich will mal drei Fragen sagen. Aus was raus muss der uns erretten? Woraus? Aus dem Tod. Aus dieser Trennung von Gott. Aus dem geistlichen Tod. Daraus muss er uns retten. Und das will er. Gott hat auch uns, die wir tot waren durch unsere Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Etwas Wunderschönes. Wenn geistlich zum Leben erweckt wirst, dann bist du schon ein bisschen im Himmel. Dann empfängst du Frieden, auch wenn die Umstände nicht mehr gut sind. Auch nicht immer. Ich kämpfe auch und ich rudere manchmal auch. Und dann muss ich wieder zur Ruhe kommen und merken, in Gott kann ich im Frieden sein. Auch wenn so Summe jetzt halt nicht so stimmt. Und die gewissen Sachen muss ich mir selber Mühe geben, dass es wieder stimmt. Und in anderen muss ich darauf warten, dass Gott eingreift. Er will die zerstörte Beziehung mit ihm wiederherstellen. Dass wir wieder wirklich leben können. Leben im Überfluss haben, wie es der Johannes sagt. Und zu was hat er uns gerettet? Wozu? Zur Liebe. Zur Fähigkeit zu lieben. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist ja das grösste Gebot. Du sollst Gott lieben und die Nächste wie dich selber. Und wenn die zwei Sachen machst, erfüllst du das ganze Gesetz und alle Propheten. Das ist wunderschön. Mit Liebe erfüllst du alles. Und dann tut er uns noch vor etwas retten. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das Gericht Gottes wird über die Welt hineinbrechen. Aber die, die an ihn glauben, kommen nicht mehr in das Gericht, sondern sie sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Ein wahnsinniges Vorrecht, dass er uns vor dem Zorn von seinem Gericht tut retten. Was passiert jetzt mit den Menschen? Ja, sie erkennen ihn. Sie erkennen Jesus. Aber man müsste es eigentlich wollen, oder? Er gibt sich auch zu erkennen. Und wie erkennt man Gott? Das sehen wir so schön in dieser Geschichte von dieser Frau am Jakobsbrunnen. Die kommt am Mittag dort zu Jesus, um die sechste Stunde. Sie ist halt eine kleine Frau mit nicht gerade so einem blendend weissen Lebenswandel. Sie ist nicht gut angesehen in dieser Stadt. Sie ist ja schon beim sechsten Mann gelandet mittlerweile. Mit dem ist sie gar nicht geheiratet. Und zur damaligen Zeit furchtbar. Und darum kommt sie jetzt mit Tag um 12, wenn es am heissesten ist, kann Wasser schöpfen. Dann kommt sicher niemand anders. Dann ist sie allein. Und Jesus steht da und bittet sie um Wasser. Und dann gibt es ein Gespräch. Und in diesem Gespräch sagt Jesus ihr, ihr ganzes Leben. Und dann rennt die Frau zurück in die Stadt und sagt, ich habe den Messias gefunden. Der erzählt mir mein ganzes Leben, das muss der angekündigte Christus sein. Ein anderer weiss doch das nicht, ein Freund. Und die Leute von der Stadt sind raus zu Jesus und haben ihn nachher zu sich eingeladen in die Stadt. Und am Schluss sagen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen zu dieser Frau. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Aber sie heisst, zuerst müssen durch jemanden hören. Wir sollen ein Zeugnis sein. Wir können reden. Bekehren können wir niemand, zum Glück, das entlastet mich. Das können wir nicht. Aber wir können reden davon. Das können wir machen. Und dann, wenn es jemand interessiert, fragen sie weiter und gehen selber forschen und müssen selber erkennen, dass man sich bekehren kann. Wenn man sich bekehrt ohne Erkenntnis, dann hat man nachher bestenfalls ein Lippenbekenntnis, aber nichts Echtes. Aber wenn man erkennt, Gott ist der Herr, der Retter vor Welt, der Christus, dann erlebt man die Beziehung mit ihm. Aber Gott will die Beziehung wirken, das Erkennen vor Wahrheit. Das will er uns schenken. Gott, unser Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Von ihm her ist es parat. Er will das. Er zieht auch. Und manchmal frage ich mich gleich oder ich frage ihn, warum ziehst du meine Nachbarn nicht stärker? Ist es mein Fehler? Sollte ich mehr sagen? Sollte ich ausdauernder beten? Vielleicht wäre es noch gut, wenn ihr für mich würdet beten. Dass ich ein bisschen lerne, ein bisschen ausdauernder zu beten. Das hätte ich nämlich nötig. Warum passiert so wenig? Das beschäftigt mich. Und es bedrückt mich auch ein bisschen. Weil Gott will ja das. Er will es machen. Und da steht, ja, es werden es einige ablehnen, oder? Dafür arbeiten wir auch, wir setzen es ein, aber werden geschmäht. Einige lachen es aus. Ja, du mit dem Jesus, hör auf. Also, nein, das brauchen wir nicht. Das kann ja sein, dass wir geschmäht werden, weil wir unsere Hoffnung auf einen lebendigen Gott setzen. Aber das soll uns nicht abhalten davon, das ist nicht schlimm. Es gibt Menschen, die werden ihn ehren. Weil sie gemerkt haben, oh, es ist der Retter. Und in dieser Erkenntnis dürfen wir ein Leben lang wachsen. Und wir sollen ein Leben lang wachsen in der Erkenntnis von seiner Gnade und vom Herr Jesus Christus. Ihn immer besser lernen kennen und ihn ehren. Und viele werden dann Zeugen sein. Viele werden es bezeugen. Wir haben es gelesen. Und wir bezeugen, dass der Vater der Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Es ist interessant, wenn man plötzlich so ein Gespräch darf haben, wo es ein bisschen in die Tiefe geht. Und wo man einem kann sagen, aber schau, Jesus ist der Retter dieser Welt, er ist auch mein Retter und es gibt nur ihn. Und dann stößt man dann schon ein bisschen auf Widerstand und auf Widerspruch. Einer von meinen Nachbarn sagt mir dann gerade, ja, yeah, weisst du, Islam und Buddhismus und so, die haben auch ihre Religion und das ist auch gut. Wer kann denn mir sagen, dass nur die Bibel so recht haben? Ich habe es schon probiert zu erklären, aber ich bin noch nicht durchgekommen. Gott muss helfen. Er muss Erkenntnis schenken. Und jetzt kommen wir zu zwei letzten Folien. Und die sind vor allem ermutigend. Wir kommen zur letzten Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Retter noch steht. Das ist im Judasbrief, in den Versen 24 und 25, obwohl der sowieso nur ein Kapitel hat, habe ich gleich geschrieben, 1, 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Die von euch, die jetzt ein bisschen eher auf der Seite der Ängstlichen wären, länge nicht echt für Gott, lehren den Vers auswendig. Der Schluss vom Judasbrief. Der mächtig genug ist, euch ohne die Strauche zu bewahren und unsträflich mit Freude vor das Angesicht Gottes zu stellen. Wir sind nicht mächtig genug dafür, überhaupt nicht, aber er. Und ihm wollen wir die Ehre geben und ihm wollen wir danken, dass er uns einmal vor sein Angesicht wird stellen und es wird heissen, du bist gerechtfertigt. Es hat keine Schuld mehr für dich. Tritt ein zu deines Herrn Freude. Das wird wunderschön sein. Nicht, weil wir es verdient hätten, weil es Jesus für uns erwirkt hat, weil er der Retter ist und der einzige Retter ist. Und jetzt kommt das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, was wir noch brauchen, die Rettung. Eine Rettung haben wir noch nicht. Die von unserem Körper. Wir sind noch in diesem Körper. Wenn man jung ist, defekt. Jung und gesund. Der Körper kann viel und er haltet viel aus. Wie ihr wisst, bin ich ja Diabetiker. Da muss ich ein bisschen schauen, was ich esse. Ich schaue allerdings nicht zu fest. Ich tue mehr mit der Spritze reagieren. Es geht. Und ich genieße es so. Okay, aber wenn du jung und gesund bist, dann kannst du natürlich eine Dauer Spaghetti essen, dass sie Kohlenhydrate, dass es tätscht. Und dann kannst du noch Coca-Cola dazu trinken und zum Dessert einen Cremeschnitt hinter den Tisch. Und das macht alles nichts. Der Körper verschafft das. Mach es mal als Diabetiker und schau nachher, wie das Blut in die Höhe geht. Also der Blutzuckerspiegel, und der jagt es oben raus, oder? Aber wenn du gesund bist, nicht. Der Körper verschafft es einfach, macht es einfach. Es ist sensationell, was Gott uns für den Körper hat gegeben. Und trotzdem heisst er Leib der Niedrigkeit. Ein Leib der Niedrigkeit. Ja, einmal in... Nein, wahrscheinlich ein paar Mal in einer Predigt etwas Falsches gesagt. Etwas kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Das war aber nicht schlimm, dass das so war. Ich habe gesagt, meine Schultern tun mir weh. Und der Physiotherapeut hat mir ein paar Tipps gegeben und Sachen gesagt. Und dann hat er gesagt, weisst, jetzt musst du einfach warten, bis es fest weh tut. Und dann kann man operieren und dann tut es dann wieder weniger weh. Aber ganz nicht mehr weh tut es dir nie. Und das war falsch. Jetzt habe ich operiert, es tut mir überhaupt nicht weh. Ist doch schön. Gott kann helfen, auch durch Ärzte, aber es ist ein Leib von der Niedrigkeit. Und ich gehe jetzt gegen 70. Und es gibt die Sachen, die mir wehtun. Und gewisses kann ich nicht mehr so schnell wie auch schon. Und höre auch nicht ganz so gut wie auch schon. Das merkt dann meine Frau vor allem. Es ist manchmal noch gäbig. Nein, wir wollen es nicht missbrauchen. Aber man merkt es. Wir sind in einem Leib der Niedrigkeit. Aber mir geht etwas Fantastischem entgegen. Auf uns wartet der Leib der Herrlichkeit. Das ist sagenhaft. Das tut er nicht mehr weh. Es funktioniert alles bestens. Du hast keine Schmerzen, kein Leid, kein Schrei, keine Not und kein Tod. Und es ist noch einer da, wo der alle Tränen abwischt. Und dann kriegt es nie. Wow. Das wird schön. Und dort her dürfen wir, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, die er hat, für alles zu verändern. Er wird uns den Leib einmal geben. Ich war letztens an einer Abdankung und dort hat der Prediger etwas ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, wisst ihr, Christen kommen schon zu dem Punkt, wo sie sagen, ich will jetzt sterben. Ich will in den Himmel. Und das darf man. Also das dürfen wir ruhig sagen. Vor allem ab einem bestimmten Alter darf man ruhig sagen, ich will jetzt heimgehen. Aber wisst ihr was? Gläubige Christen haben nie eine Todessehnsucht. Wir haben eine Lebenssehnsucht. Wir wollen ins ewige Leben. Wir wollen diesen Körper haben. Im 2. Korinther 5, die ersten Verse, das ist fantastisch, dort steht es, wir wollen lieber überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Wir gehen dem Leben entgegen. Und mit dem komme ich ans Ende meiner Botschaft. Wir haben eine Lebenssehnsucht und die gilt auch für 2020. Wir wissen nicht, was das Jahr uns bringt. An Gutem, an Bösem, an Schlechtem, an Fantastischem. Das haben wir keine Ahnung. Aber eins weiss ich, ganz am Ende, wenn ich ans Ende von meinem Leben komme, dann gehe ich ins wirkliche Leben über. Dann komme ich den Leib über von der Herrlichkeit. Wir gehen am Leben entgegen. Ob das schon 2020 ist, weiss kein Mensch. Vielleicht wird es noch viel später. Kann sein. Aber die Welt dreht davon auf eine Art und Weise, es ist ja wirklich verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Nichts mehr scheint richtig zu sein. Das Gute ist böse, das Böse ist gut. Es ist einfach verrückt. Alles ist verrückt worden. Es ist nicht mehr sein Platz. Darum brauchen wir den Retter, der uns die Wahrheit zeigt. Und die schönste Wahrheit ist, wir gehen dem Leben entgegen. Was 2020 euch auch immer bringt oder uns allen, wir gehen am Leben entgegen, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ob ich in Grosshöchstädten wohne, oder Zignau, oder New York City, oder Kuala Lumpur, das spielt keine Rolle. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Dorthin gehe ich, das weiss ich. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, danken ist die Botschaft vom Retter nicht nur für Weihnachten. Sie ist für immer. Für jeden Tag im Leben. Und wir haben es nötig jeden Tag. Wir brauchen dich so sehr als Retter. O Herr, hilf mir Tag für Tag, auch in diesen Nöten, wenn wir sehen, wie viele Menschen dich noch nie oder nicht als Retter annehmen wollen, dass es Ablehnung gibt. Hilf uns trotzdem, Licht und Salz zu sein. Hilf uns in dieser Freude zu leben, dass von dir her alles parat ist und es wäre für alle parat. Und schenk, dass wir einfach dürfen ein Zeugnis sein und mit unserem Leben dir die Ehre geben. Ob es uns dir gerade gut geht oder nicht. Aber Herr, wenn es schlecht geht, so möchte ich doch bitten, säume nicht. Komm uns zu Hilfe, Vater. Und tu uns führen und tragen in dem kommenden Jahr. Hab Lob und Dank dafür.